SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Heute vor 30 Jahren explodiert nachts in einem Kaufhaus in Hamburg eine Rohrbombe. Der Täter Arno Funke nennt sich Dagobert, sowie der schwerreiche Comic Enterich, denn er fordert Geld, 1 Million D-Mark. Das war am 13. Juni 1992 seine erste Bombe. Es folgen 5 weitere Anschläge und circa 30 gescheiterte Geldübergaben. Im Dezember 1993 geht eine Bombe mitten im Berliner Weihnachtsgeschäft hoch. Bis zu diesem Punkt fanden ihn die meisten Deutschen sympathisch. 61% nach einer ARD-Umfrage im April 1993. Und so heißt die Doku über den Kaufhauserpresser Dagobert, die heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten läuft. Auch Jagd auf Dagobert, vom Verbrecher zum Volkshelden. Regie führte Tim Evers. Guten Morgen, Herr Evers.
Guten Morgen.
Was war da in den 90ern mit den frisch vereinten Deutschen los? Hatten die Lust auf einen echten Krimi oder einfach nur keinen Respekt vor dem Gesetz?
Ja, da kamen so ein paar Sachen zusammen, glaube ich. Also die Stimmung zwischen so ein bisschen Katerstimmung nach der Wiedervereinigung, eine Rezession zog auf und gleichzeitig sah man in den Nachrichten, wie man im Osten plötzlich mit Grundstücken und Immobilien über Nacht sehr viel Geld verdienen konnte. Das war, glaube ich, dazu angetan, dass man so jemanden erstmal interessant fand, der letztlich, so sagt das auch bei uns die Gisela Friedrichsen, ehemalige Spiegelreporterin, dass da auch einer so sagt, ich mache jetzt hier mein Glück auf eigene Kappe.
Also es hat das frisch vereinte Deutschland amüsiert, dass die Staatsgewalt vorgeführt wird?
Ja, da steckt sowas drin, wenn man sich überlegt, Politikverdrossenheit war das Wort des Jahres 92. Es gab die Putzfrauenaffäre und die Briefbogenaffäre. Also es gab so einen Frust, glaube ich, auf die da oben, wo das so eine Art von moralischer Rechtfertigung erfuhr. Und er zu so einer, also heute kann man vielleicht sagen, zu so einer Symbolgestalt auch für diese Zeit war. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass der niemanden wirklich verletzt hat, trotz der Rohrbombenanschläge, also niemanden physisch schwer verletzt hat und dass er mit seinen lustigen Erfindungen, das klang einfach gut, das konnte man sich vorstellen, das klang wie in 1000 Krimikomödien, die man irgendwo schon mal gesehen hatte.
Ja, nun war Dagobert vielleicht also Deutschlands beliebtester Verbrecher, aber um zu einem Volkshelden zu werden, da braucht es ja schon ein bisschen mehr. Der Titel, den Sie gewählt haben, klingt, als wäre Funke nicht Dagobert gewesen, sondern eher Robin Hood. Einer der Guten, also einer, der den Reichen ihr Geld nimmt und unter den Armen verteilt, das hat er ja nun auch nicht getan.
Das hat er, weiß Gott, nicht getan. Nee, das Geld wollte er schon für sich. Und da endet dann so ein Vergleich auch. Und das sagen auch die Polizisten bei uns im Film natürlich, die das frustriert hat, dass der zu dieser Figur gemacht wurde. Aber er hatte so ein, ich glaube, er hat bei vielen so Assoziationen an Filme geweckt. Und er selber hat das Geld ja auch nicht bekommen. Also er blieb auch gleichzeitig immer der scheiternde Erpresser.
Hätte er sich auch anders gewünscht wahrscheinlich. Sie haben ja für die Doku viel mit ihm telefoniert, mit Dagobert telefoniert. Hat ihn denn seine Beliebtheit damals sogar angespornt?
Also er sagt immer, er hat das registriert mit Verwunderung. Und natürlich ist es angenehmer, wenn man für so einen lustigen Gauner gehalten wird, als für eine Ratte, wie er sagt. Aber richtig verstanden hat das auch nicht. Und ob es ihn befeuert hat, vermag ich gar nicht so recht zu sagen.
Und heute entschuldigt sich der 72-jährige Funke dafür, was geschehen ist. Aber er macht aus seiner Prominenz auch ein Geschäft. Er hat eine Autobiografie veröffentlicht, war mal Kandidat im RTL-Dschungelcamp, auch in anderen Shows zu Gast. Er freut sich bestimmt über ihren Film. Noch mehr Publicity.
Ja, er konnte ja bei uns nicht mitwirken, weil er sozusagen exklusiv an andere Projekte gebunden ist. Das geht dann mit der Prominenz einher. Und er sagt eigentlich immer, er möchte darüber gar nicht mehr reden, er will das abschließen und tut es dann aber doch, weil es für ihn auch ein wichtiger Wendepunkt war. Also er ist ja kurioserweise durch diese Geschichte letztlich in seinen Talenten erst erkannt worden und kann seitdem künstlerisch arbeiten als Zeichner und schreibt Bücher und so. All das, was er vorher gar nicht gekonnt hätte.
Er möchte nicht drüber reden, aber Sie tun das ja. Fanden Sie das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei selbst amüsant oder warum haben Sie sich dieser Geschichte angenommen?
Ich fand das interessant, weil ich mich da selber auch noch dran erinnern konnte und weil ich eben spannend fand, auf diese Zeit zu gucken, diese Zeit nach der Wiedervereinigung und sich zu fragen, wie kann das sein, dass ein Verbrecher so eine Popularität erlangt? Wäre das heute auch noch möglich? Und ich kann mich erinnern, dass mich damals eben dieses immer wieder scheitern und er baut sich die lustigsten Sachen es funktioniert nicht. Und er ist zwar der, der die Polizei naht in der Öffentlichkeit, aber er selber kommt auch nicht weiter. Das war so ein Tretmühlenspiel irgendwie auf beiden Seiten, das fand ich interessant.
Was war denn da besonders raffiniert? Er hat die Ermittler ja vor allem mit diesen Lösegeldübergaben genarrt. Es geht da um Zeitschaltuhren und Koffer, die mit Saugnäpfen an Zügen befestigt wurden.
Ja, oder eine Kiste, eine Streusandkiste, die er auf den Kanaldeckel gestellt hat, ohne dass die Polizei das wusste. Und er stand dann drunter und hat gewartet, dass die oben das Geld reinwerfen. Also im Prinzip so die Kiste mit doppeltem Boden. Hat aber nicht funktioniert, weil die Polizei an der Stelle nur Papierschnipsel und einen Sender reingetan hat. Oder die kleine Eisenbahn, die er auf ein stillgelegtes Bahngleis in Berlin gestellt hat. Und da sollte die Polizei dann die 1,5 Millionen, die es dann mittlerweile schon waren, reinstellen. Das haben die auch gemacht, aber die Bahn ist dann entgleist, kurz bevor sie bei Dagobert ankam. Also auch das hat nicht geklappt. Das ist so, es gibt diese Reihe, die Olsenbande, die ist in Ostdeutschland sehr berühmt. Das waren auch so kleine Gauner, die sich immer haben was einfallen lassen und immer gescheitert sind. Und ein bisschen, glaube ich, einen Anklang daran hat Dagobert da gehabt. Und das ist eben auch ein Grund für seine Popularität gewesen.
Dieser mediale Hype um ihn erinnert mich so ein ganz klein bisschen an den Bankraub und die Geiselnahme von Gladbeck im Sommer 1988, natürlich nicht in der Tragik, aber das war ein paar Jahre früher, auch dort wurde die Polizei vorgeführt, die Medien haben sich wie im Rausch an die Fersen der Verbrecher geheftet, sogar die Arbeit der Polizei behindert. Wie fällt Ihr Urteil der Medien in dem Fall hier bei Dagobert aus?
Also das war für die Polizei eine ganz wichtige Referenz, Gladbeck. Das hat auch dazu geführt, dass sie hier versucht haben, anders vorzugehen. Sie haben die Journalisten mit eingebunden. Sie haben am Anfang noch Busse organisiert, die dann zu den Geldübergabeorten gefahren sind, um sie da zugleich aber auch unter Kontrolle zu haben. Später in Berlin wurden die in so ein altes Polizeipräsidium, in so einen Kinosaal eingeladen. Es hatte eben nicht die Gewalttätigkeit, die Gladbeck hat. Ich glaube, dadurch kann man das nicht so direkt vergleichen. Aber der Polizei war sehr bewusst, dass darin eine Gefahr liegt, wenn die Journalie da aufschlägt und unkontrolliert sozusagen in den Tatort läuft.
Gar nicht so lustig fanden das Ganze ja die Angestellten von Karstadt, die offenbar wirklich Angst hatten, zur Arbeit zu gehen. Also jeden Abend vor Ladenschluss gab es in den Kaufhäusern eine verschlüsselte Durchsage, dass man auf zurückgelassene Taschen und Koffer achten sollte. Was sagt das über diese Zeit in den frühen 90ern aus, dass diese Angst in den Medien kaum Raum eingenommen hat?
Ja, das ist interessant. Das wollte damals niemand so recht sehen vielleicht. Die sind auch danach nie, also ist wirklich nicht Thema geworden. Es ging ja immer nur darum, ob jemand verletzt wurde. Das wurde bis auf ein Knalltrauma eben, war nicht der Fall. Aber dass die Angestellten 2 Jahre lang mit Angst zur Arbeit gegangen sind, das wurde komischerweise nicht thematisiert. Ich weiß nicht, das wurde dann wahrscheinlich von den spektakulären Sachen einfach zur Seite gedrängt oder auch den Kosten, die das ausgelöst hat.
Heute um 20.15 Uhr läuft im Ersten diese Doku über den Berliner Kaufhauserpresser und Medienstar Dagobert alias Arno Funke. Die Doku heißt Jagd auf Dagobert vom Verbrecher zum Volkshelden in der Mediathek. In der ARD-Mediathek gibt es das Ganze als Serie mit 3 Folgen. Das war dazu der Regisseur der Doku, Tim Evers. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Evers.
Vielen Dank.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.